Oh, ihr feinen Leute, ihr seid so feierlich angezogen, ihr habt euch richtig gut rausgeputzt. Irgendwie passt ich gar nicht zu euch. Ich bin Jehu, ich bin ein Hirte. Ihr habt gerade die besonderste Nacht in meinem ganzen Leben miterlebt. Und es ist nicht nur die besonderste Nacht in meinem Leben, eigentlich war das die außergewöhnlichste, besonderste Nacht für alle Menschen in der ganzen Menschheitsgeschichte. Diese Nacht hat mein Leben verändert. Danach war nichts mehr wie davor. Lukas, der Arzt, der hat all diese Erlebnisse aufgeschrieben, der hat ein dickes Buch gemacht, damit auch Leute, die da nicht selbst dabei waren, auch später noch wissen, was da passiert ist. Aber ihr habt das seltene Glück, dass ihr meinen Bericht hören könnt. Ich, wo selbst dabei war. Es war vor vielen Jahren. Und ich war, wie immer, mit meinen Schafen und mit meinen Hirtenkollegen auf dem Feld. Da sind wir ums Feuer gesessen, wir haben miteinander geredet. Es war alles ganz normal, es war alles wie immer, ein bisschen kalt war es. Aber plötzlich, auf einmal wurde es ganz, ganz hell. Und da stand vor uns ein Engel Gottes. Und er strahlte. Voller Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit hat sich ausgebreitet. Die Herrlichkeit von Gott hat geleuchtet und hat uns ergriffen. Sie hat uns erfasst. Sie hat uns wie eingewickelt, wie eine Wolke. Es hat sich ganz, ganz eigenartig angefühlt. Es ist nicht zu beschreiben, was da passiert ist. Und da bekamen wir Hirten so schreckliche Angst. Wir haben normalerweise nie Angst. Aber da bekamen wir so schreckliche Angst, dass wir gerade mit unserem Gesicht auf den Boden gefallen sind und wir haben uns unsere Hände über den Kopf gehalten. Wir haben uns so gefürchtet, wie überhaupt noch nie. Du kannst das vielleicht nicht verstehen. Aber wenn man die Herrlichkeit Gottes sieht und wenn man die Herrlichkeit Gottes erlebt, dann kommt man sich so unwürdig vor. Und es war in diesem Moment so deutlich, wie groß und wie vollkommen und wie heilig Gott ist. Und dass wir Menschen so klein sind, so unwürdig sind, einfach zu gering diesem herrlichen Gott zu begegnen. Die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die hat uns alle erfasst. Und wir haben erkannt, wie klein wir Menschen vor Gott sind, vor Gott, dem Allmächtigen. Wir haben uns so gefürchtet, weil wir haben nicht gewusst, was als nächstes mit uns passiert. Alle miteinander sind wir auf den Boden gefallen. Alle miteinander hatten wir furchtbare Angst. Aber dann ist etwas ganz, ganz Komisches passiert. Der Engel begann zu reden und der Engel hat zu uns gesagt, fürchtet euch nicht. Er hat gesagt, fürchtet euch nicht. Er hat gesagt, habt keine Angst, weil ich habe eine frohe Botschaft für euch. Ich habe eine gute Nachricht. Das ganze Volk wird sich über diese Botschaft freuen. Ich habe mir gedacht, eine Botschaft fürs ganze Volk? Und dann sagt er, euch ist heute der Retter geboren, der Christus, der Herr. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Im einen Moment begegnet uns der Engel des Herrn mit Gottes Herrlichkeit. Und ich fürchte um mein Leben. Ich habe wirklich gedacht, jetzt ist aus mit mir. Und im nächsten Moment höre ich die besten Worte, die ich je in meinem ganzen Leben gehört habe. Da sagt er zu mir, fürchte dich nicht, Gottes Retter ist gekommen. Auch ganz persönlich für euch Hirten, für mich, für dich. Ihr schaut rein, als ob das nichts Besonderes wäre. Aber versteht ihr das nicht? Endlich, endlich, endlich wird das erfüllt, was Gott schon so lange verspricht. Über Jahrtausende hindurch hat er das durch seine Propheten angekündigt. Er hat gesagt, dass einer kommen wird, der euch retten wird. Und jetzt ist der Retter, der Christus, der Herr, geboren. Der Retter ist jemand, der befreit die Unterdrückten. Der befreit die Menschen vom Bösen. Und das kann nur Gott tun. Der Christus, das bedeutet, es ist ein Gesalbter. Gott hat ihn erwählt und hat ihn auf die Erde gesandt. Und wenn er sagt, das ist der Herr, dann bedeutet das, dass er herrschen wird. Er wird herrschen, wie einmal der König David geherrscht hat in seinem großen, mächtigen Reich. Nur von diesem Christus wird die Herrschaft kein Ende haben. Sein Reich wird ewig dauern. All diese Dinge, die haben begonnen ganz, 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 ganz am Anfang von der Welt. Da hat Gott nämlich die Welt geschaffen und er hat alles geschaffen, was in dieser Welt ist. Er hat die Pflanzen gemacht und er hat die Tiere gemacht und er hat die Berge gemacht, er hat die Sterne gemacht, er hat das Meer gemacht, er hat alles gemacht, was es gibt auf dieser Erde. Und er hat alle Dinge richtig, richtig gut gemacht. Gott hatte eine große Freude mit den Dingen, die er gemacht hat. Er hat sich dann so angeschaut und dann hat er gesagt, ja, das ist wirklich gut. Es ist wirklich gut, was ich gemacht habe. Gott ist ein Künstler. Und Gott hat sich Dinge ausgedacht und dann hat er die Dinge ausgeführt. So wie er es geplant hat, so hat er es dann gemacht. In aller Schönheit, in unübertrefflicher Schönheit hat er diese Welt geschaffen. Und dann kam der Höhepunkt der Schöpfung. Das Beste, das er gemacht hat, das hat er zum Schluss gemacht. Und zwar hat er uns Menschen geschaffen. Und er hat uns Menschen gemacht als Mann und als Frau. Und als er den Menschen angeschaut hat, da hat er noch viel mehr Freude wie mit all den Dingen, die er davor gemacht hat. Da hat er nämlich gesagt, das ist sehr gut. Das übertrifft die anderen Dinge sogar noch. Und dann hat Gott all die guten Dinge, die er gemacht hat, dem Menschen übergeben und hat gesagt, Mensch, du sollst jetzt zu meiner Erde schauen. Du sollst zu den Dingen schauen, die ich gemacht habe. Du sollst gut dazu schauen, du sollst sie gut verwalten und sie pflegen. Aber es ging nicht lange und da dachte sich der Mensch, all die Dinge, die Gott gemacht hat, die sind richtig gut. Und ich freue mich an den Dingen und ich habe viel Spaß damit. Ich habe sie wirklich gern. Aber ich möchte eigentlich lieber das tun, was ich will. Ich will mir eigentlich nicht länger sagen lassen, was ich tun soll. Und eigentlich brauchen wir Gott auch gar nicht länger. Und das war der Tag, an dem dieses sehr, sehr gute Verhältnis zwischen Gott und seinen Menschen total kaputt gegangen ist. Und seither hat sich das nicht mehr erholt. Das ist wie ein Fluch. Wie ein Fluch, der auf uns Menschen liegt. Zwischen Gott und uns Menschen herrscht Feindschaft. Gott akzeptiert diese Entscheidung vom Menschen und er überlässt die Menschen sich selbst. Aber es geht nicht lange und die Menschen erkennen, der Weg ohne Gott, der ist nicht so gut wie der Weg mit Gott oder wie der Weg von Gott. Tatsache ist nämlich, dass wir Menschen ohne Gott verloren sind. Und das sehen wir in ganz, ganz vielen Bereichen in unserem Leben. Unsere Beziehungen sind davon betroffen. So oft gibt es Misstrauen und Streit und Verletzungen. Es ist schwierig, einen guten Freund zu finden, einen Freund fürs Leben. Oder auch der Beruf, die Arbeit ist davon betroffen. Stell dir mal vor, Adam im Paradies, der erste Mann, der hat richtig gern gearbeitet, weil Gott hat sich die Arbeit so ausgedacht, dass sie Freude macht, dass sie erfüllt, dass sie gut tut und nicht eine Qual ist. Und heute, wenn wir ans Arbeiten denken, in den meisten Fällen ist es ein notwendiges Übel, dass man immer wieder arbeiten gehen muss oder sogar eine Qual. Krankheit und Tod sind Teil von unserem Leben, ein fixer Bestandteil und jedes Mal wieder schmerzhaft und ein Bruch mit dem Leben. Wir leiden. Wir haben Sorgen, wir haben Angst. Wir sehnen uns nach Sicherheit, nach Gewissheit. Wir wissen nicht, was im nächsten Jahr alles auf uns zukommt. Und das sind alles Probleme, die Gott sich so nicht ausgedacht hat, sondern es ist das Ergebnis von dem, dass wir uns von Gott abgewendet haben. Und das sind nur so die allgemeinen Auswirkungen. Dazu kommen auch noch Dinge, die mich persönlich betreffen. Dinge, die ich tue, aber eigentlich nicht tun sollte, wenn ich nicht ganz die Wahrheit sage. Wenn ich die Tatsachen so hindrehe, dass ich besser dastehe, als wie es eigentlich wäre. Oder wenn wir Dinge nehmen, die uns nicht gehören. Wenn wir in der Firma was mitgehen lassen, wenn wir die Steuern nicht zahlen, wenn wir Ausgeliehenes nicht zurückbringen. Wenn wir Leute verletzen in unserem Umfeld, bewusst oder unbewusst. Oder auch umgekehrt, wenn wir eine Chance hätten, gute Dinge zu tun, anderen zu helfen, aber wir machen es einfach nicht. Oder nicht immer. Und das sind nur die kleinen Sünden. Ich glaube, jeder von uns kann sich mit dem identifizieren und jeder weiß, dass es in seinem Leben Dinge gibt, die nicht gut sind. Dass es Dinge gibt, die besser niemand weiß. Aber ultimativ stehen wir deshalb in Gottes Schuld, weil wir Gottes gute Geschöpfe sind. Und weil wir uns freuen an den Dingen, die er gibt, und zwar jeden Tag, alles, was wir haben, kommt von ihm, aber wir wollen mit ihm selbst nichts zu tun haben. Wir ignorieren Gott. Und das kommt immer und immer wieder vor. Und das war auch nicht so im Paradies. Zwischen Gott und Mensch war eine perfekte, eine makellose Harmonie. Gott akzeptiert die Entscheidung vom Menschen, dass er seinen eigenen Weg gehen will, aber Gott gibt uns Menschen nicht auf. Er weiß, dass wir uns selbst nicht helfen können. Er weiß, dass dieses zerbrochene Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen nicht durch uns selbst wiederhergestellt werden kann. Er weiß, dass wir seine Rettung brauchen. Und dass ein Retter kommen wird, das hat er von Anfang an versprochen. Und dann hat er das durch die Jahrtausende hindurch immer wieder bestätigt. Das ganze Alte Testament ist voll mit Verheißungen von diesem Retter, der kommen wird und der alles wieder gut macht. Und jetzt ist es soweit. Dieser lang ersehnte Retter ist gekommen. Endlich wird Gottes Versprechen erfüllt. Und dass ich das miterleben darf, es ist ein großes Vorrecht. Ich habe euch gesagt, ich hatte wahnsinnige Angst. Als dieser Engel erschienen ist, habe ich mich so gefürchtet. Eigentlich, wir alle hatten wahnsinnige Angst. Aber dann bringt er uns diese freudige, diese hoffnungsvolle Botschaft. Gottes erwählter Retter, der Herr über alles, ist gekommen. Und wo der Engel fertig geredet hat, da passiert noch etwas Unfassbares. Plötzlich waren da nämlich ganz, 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 ganz viele Engel und die haben es gesungen. Sowas habe ich noch nie gehört. Und sie haben gesungen und sie loben Gott. Und was sie gesungen haben war, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Gott hat seine Engel gesendet, um uns Menschen diesen wunderbaren Rettungsplan bekannt zu machen, damit wir Menschen, die von ihm gegebene Rettung erkennen können, den von ihm erwählten Retter kennenlernen können. Und die Engel verkündigen die freudige Botschaft, das ewige Reich des Friedens ist gekommen, das Reich, das kein Ende hat, das nie wieder aufhört. Da gibt's kein Misstrauen, da gibt's keinen Streit, da gibt's keine Krankheit, da gibt's keinen Tod. Eine perfekte Welt. Und der ewige, der vollkommene Herr, er herrscht, nämlich Jesus. Ein Herrscher, der vollkommen und gut regiert, der seine Macht nicht missbraucht und seine Untertanen nicht ins Unglück führt, sondern ein Herrscher, der Leben spendet. Und teilweise sieht man dieses neue Reich, diese neue Herrschaft, die sieht man schon jetzt ein bisschen. Und zwar, so wie der Engel sagt, bei den Menschen seines Wohlgefallens. Leute, die Jesus als ihren Retter kennen. Menschen, die Jesus nachfolgen, die seine Liebe und seinen Frieden empfangen haben und jetzt diese Liebe und diesen Frieden anderen weitergeben. In der Gemeinde. Bei den Christen. Wir Christen, wir sind keine perfekten Menschen. Und hier und jetzt ist auch nicht die vollständige Erfüllung von dieser Verheißung, die der Engel ausgesprochen hat. Aber man sieht schon jetzt, dass die Dinge, die der Engel gesagt hat, der Wahrheit entsprechen. Und wenn man die Gemeinde anschaut, dann bekommt man einen flüchtigen Einblick von den Dingen, die uns in der Zukunft in aller Vollkommenheit erwarten. Eine Zukunft des Friedens, eine Zukunft der Vollkommenheit. Auf einen Schlag war alles wieder ruhig, die Engel waren weg und wir Hirten, wir saßen immer noch ums Feuer rum. Und da sagte einer von meinen Hirtenkollegen, kann das denn sein? Diese Geschichte, die klingt ja eigentlich unglaublich. Aber ein anderer hat dann gesagt, der Engel hat ja gesagt, dass dieser Retter in Bethlehem geboren ist. Und er hat gesagt, dass der Retter in einem Futtertrog liegt, in Tücher gewickelt. Und er hat gesagt, das sagt er uns deshalb, damit wir ein Zeichen haben, für uns als Zeichen. Und Bethlehem ist ja ganz nah. Kommt, wir gehen und schauen uns das an. Und das haben wir alle eine richtig gute Idee gefunden. Und so sind wir auf den Weg gegangen. Wir liefen los. Wir rannten regelrecht. Jeder von uns wollte der Erste sein. Jeder von uns wollte diesen verheißenen Retter kennenlernen. Als wir in Bethlehem angekommen sind, da fragten wir dann ein bisschen herum und ein Bub, der wusste, heute Nacht ist ein Kind geboren, hat uns dahin geführt. Und dann standen wir da vor einem Stall. Ein Stall, da wohnen normalerweise Tiere. Und ich dachte, komisch. Der Retter der Welt, dem die Engel dienen, der kommt so zur Welt. Und seine Eltern, Josef und Maria, die waren so jung und die waren so arm. Können die denn überhaupt für den Retter sorgen? Können die überhaupt für den Christus sorgen? Aber es war genau so, wie es der Engel gesagt hatte. Und dieses Neugeborene hatte etwas an sich, es ist nicht zu beschreiben. Aber wir wussten alle, dass die Dinge, die der Engel gesagt hat, wirklich wahr waren. Heute Nacht war der Retter, der Christus, der Herr der Welt zu uns gekommen. Und wir Hirten durften das miterleben. Uns hat große Freude erfüllt. Wir waren dankbar, wir waren überwältigt, dass Gott endlich seinen verheißenen Retter geschickt hat. Wir blieben nicht lange, Maria und Josef, die sahen ziemlich müde aus. Und so gingen wir wieder zurück zu unseren Schafen. Aber wir waren so von Freude erfüllt, dass wir es nicht für uns behalten konnten. Und so erzählten wir allen Menschen, die wir getroffen haben, von dieser besonderen Nacht, dass Gottes erwählter Retter gekommen war. Der Engel hat ja gesagt, dass der Retter für das ganze Volk gekommen ist. Nicht nur für uns Hirten. Aber die Leute, die haben überhaupt nicht verstanden, von was wir geredet haben. Lag es daran, dass wir nur Hirten waren? Klar, die Ankündigung vom Engel, die war schon beeindruckender. Aber wir hatten ja die gleiche freudige Botschaft wie der Engel. Macht denn sowas nicht neugierig? Und die Leute, die haben sich gar nicht wirklich bemüht, dass sie mehr herausfinden. Sie haben nicht wirklich nachgefragt. Sie haben auch dieses Kind nicht aufgesucht. Und so haben ganz, ganz viele Menschen, obwohl ihr Retter so nah war, nichts von Gottes unglaublichem Rettungsplan erfahren. Warum lässt diese hoffnungsvolle Botschaft die Menschen kalt? Ich habe es nicht verstanden. Für uns Hirten wäre es undenkbar gewesen, einfach auf dem Feld zu bleiben, einfach bei den Schafen zu bleiben. Wir wollten unbedingt verstehen, was denn das bedeutet, was der Engel gesagt hat. Und wir wollten es sofort wissen. Und darum haben wir keine Zeit verloren. Wir sind nach Bethlehem gerannt. Nach dieser besonderen Nacht habe ich nichts mehr von Jesus gehört. Ich musste oft darüber nachdenken, was der Engel gesagt hatte, dass endlich der Retter gekommen war, mein Retter. Und die Freude über Gottes Güte, die hat mich erfüllt. Viele, viele, viele Jahre später, ungefähr 30, da traf ich auf einen Mann und der Mann, der hat den Menschen von Gott erzählt. Aber der hat das nicht so gemacht wie die religiösen Führer, wie die Lehrer von der Zeit, die Gesetzeslehrer, sondern dieser Mann, der sprach von Gott mit Vollmacht und mit Autorität. Das, was er gesagt hat, das waren keine leeren Worte. Der hat geredet und er wusste, wovon er spricht. Er sagte auch, dass er selbst bei Gott war, bevor er auf diese Erde gekommen ist. Er sagte, dass er von Gott, dem Vater, auf diese Erde gekommen war. Und zwar nicht, um diese Welt zu richten, wegen unserer Sünde, wie wir es verdient hätten, sondern um uns Menschen zu retten. Und da ging mir ein Licht auf. Dieser Mann, der war die gleiche Person wie das kleine Baby. Das war Jesus, der Christus. Dieser Jesus, der hat sich auch selbst mit Hirten verglichen. Und einmal hat er eine Geschichte erzählt, da hat er gesagt, wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eins läuft davon, dann geht er als guter Hirte diesem einen Schaf hinterher, um es zu retten. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist, hat er gesagt. Er hat aber auch gesagt, dass er seine Schafe, und mit den Schafen hat er uns Menschen gemeint, dass er seine Schafe, uns Menschen so sehr liebt, dass wir ihm so wichtig sind, dass er sein eigenes Leben wie ein guter Hirte für die Schafe opfert. Ich habe das nicht verstanden. Aber Jesus meinte diese Worte ernst. Er hat sein Leben gelassen und er ging für uns Menschen in den Tod. Und so hat er die Schuld zwischen Mensch und Gott beglichen. Jesus hat mir meine persönliche Sünde weggenommen. Jesus hat sein eigenes Leben gelassen, damit wir leben können und damit wir in seinem neuen, ewigen Reich leben können. Ein Reich, das kein Ende hat. Mir sind viele Leute begegnet, denen ich von dieser besonderen Nacht erzählt habe, so wie euch heute. Einige haben sich nicht weiter dafür interessiert. Und das ist eine traurige Sache, weil Gott schickt seinen Retter, weil wir Befreiung von unseren Sünden brauchen. Und wenn uns niemand von unseren Sünden befreit, dann müssen wir selbst für unsere Schuld bezahlen. Und Gott hat sich da wirklich was angetan. Es ist ihm wirklich wichtig, dass er uns retten kann. Und wenn wir Menschen das ignorieren, dann bleibt unser Verhältnis mit diesem allmächtigen Gott weiterhin zerbrochen. Und das ist das größte Problem, das ich mir vorstellen kann. Das größte Problem des Menschen. Und deshalb bin ich traurig für alle Menschen, die das nicht wirklich interessiert. Aber andere, die haben sich dafür interessiert. Und die haben Jesus dann selbst persönlich kennengelernt. Und sie haben Befreiung von ihrer Sünde erfahren, erlebt. Wir, du, hast heute Morgen von Jesus gehört. Willst du wie wir Hirten nachsehen, ob an dieser Geschichte was dran ist? Willst du aktiv werden? Willst du diesen Jesus persönlich kennenlernen? Willst du von ihm gerettet werden? Diese Entscheidung, die liegt bei mir, bei dir. Lass den Retter der Welt nicht einfach an dir vorbeiziehen. Er kommt so nah und er kann doch so fern sein. Vielleicht hast du aber Jesus schon persönlich kennengelernt und ein Merkmal von Leuten, die Jesus kennengelernt haben, ist, dass sie Freude haben. Und zwar Freude, wie die Hirten sie erlebt haben, wie wir Hirten sie erlebt haben. Und Freude bedeutet nicht, dass man einen Dauergrinser hat oder dass man sich immer gut fühlt. Aber diese Freude an Jesus, an dem Retter, die erfüllt uns und die macht uns dankbar. Und diese Freude, die ist unabhängig von diesen äußeren Umständen, die das Leben so bringt. Wir Hirten, wir waren erfüllt vor Freude und vor Dankbarkeit und wir mussten jedem davon erzählen, wir konnten nicht leise sein. Aber Jesus hat uns gewarnt und er hat gesagt, die Sorgen des Lebens, die können diese frohe Botschaft verdrängen und die Freude, die kann verloren gehen. Die Sorgen des Lebens, und denen ist jeder ausgesetzt von uns Menschen, die können die Perspektive, den Blick vom Retter rauben. Und das bedeutet, wenn mich die Tatsache, dass Jesus für mich als Retter gekommen ist und mich gerettet hat, nicht mit Freude und mit Dankbarkeit erfüllt, dann stimmt was nicht. Das ist ein Alarmzeichen. Irgendwas anderes als Gottes fantastisches Rettungswerk hat meinen Fokus, hat meine Aufmerksamkeit. Und genau deshalb haben wir einander als Gemeinde, damit wir uns gegenseitig helfen, damit wir unseren Blick auf Jesus gerichtet behalten, damit wir Jesus im Fokus behalten. Die Freude, die vom Retter kommt, die ist Gott gegeben. Jesus hat gesagt, wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann bleibt seine Freude in uns. Und das ist unsere Aufgabe füreinander, dass wir uns anspornen, in der Liebe Jesu zu bleiben. Überleg dir doch, wie kannst du deinen Glaubensgeschwistern helfen, dass wir miteinander in der Freude, in der Liebe Jesu bleiben? Jesus hat uns aber auch vor unserem eigenen Herzen gewarnt. Er will uns nur retten, wenn wir uns von ihm retten lassen. Und er hat gesagt, ich will euer Herz neu machen, damit die Sünde immer weniger Platz in meinem Herzen hat, als ob man es ausjätet. Jesus will an meinem Herzen arbeiten. Die Frage ist, lasse ich ihn ran? Und das kannst nur du für dich selbst beantworten. Und das kannst nur du für dich selbst entscheiden. Die Freude an Gott und an seinem Retter, die ist auch ein zentrales Thema im Philipperbrief. Und als Gemeinde wollen wir im nächsten halben Jahr diesen Brief vertiefen. Es gibt Predigten und in den Hauskreisen werden wir miteinander ringen, was Gott zu sagen hat. Und es ist eine super Gelegenheit, dass wir Gottes Freude miteinander erforschen können und miteinander erleben können. Sei doch mit dabei. Man könnte sagen, wir können die Freude an Gottes Retter ein bisschen pimpen. Man kann da nachlegen. Gott hat an Weihnachten seinen Retter in die Welt gesandt, damit wir nicht verloren gehen, sondern dass wir ein persönliches Verhältnis zu ihm haben können. Jetzt und für alle Ewigkeit. Und ich wünsche dir und ich wünsche uns allen miteinander, dass diese Weihnachten besondere Weihnachten sind, dass es ein freudiges Weihnachtsfest gibt und dass Jesus, der Retter, der Christus, der Herr, einen Platz findet in unserem Herzen. Er ist gekommen, um uns zu retten. Was gibt es Besseres? Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du einen so fantastischen Plan gefasst hast, dass du deinen Retter geschickt hast, um uns Rettung zu bringen, wo wir keine Rettung machen können. Und ich bitte dich, dass dein Retter uns persönlich begegnet an diesem Weihnachtsfest und dass wir uns freuen an den Dingen, die du gemacht hast und dass wir von dir ewiges Leben empfangen, ein ewiges Leben, das nie aufhört. Danke, dass dein Retter zu uns gekommen ist. Danke, dass du selbst Mensch geworden bist. Amen.